ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Ela vai pro chachado, se vou pra igreja ela vai pra macumba, se vou pro jogo ela vai pro mercado, se eu saio na noite ela pronta que zumba.
Brasilien, der Amazonas mit seinem Regenwald Manaus, die Stadt am Amazonas im Regenwald, das sind unsere Themen heute zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir lernen gleich das Opernhaus von Manaus kennen, ein Symbol der Geschichte der Stadt. Wir sind im Regenwald bei den leuchtenden Pilzen und schauen uns die Mündung des Rio Negro in den Amazonas an. Das nämlich ist ein ganz besonderes Naturschauspiel. So, schon mal einiges angerissen, mehr gleich mit Gudrun Fischer, die für uns in und um Manaus war und sich dort sehr, sehr gut auskennt. Hallo Gudrun.
Hallo Udo.
Gudrun, du kennst dich sehr gut aus, weil wir in deinem zweiten Zuhause unterwegs sind, ja? Kann man das so sagen?
Ja, im Grunde ist es ja mein erstes Zuhause. Ich bin da aufgewachsen, im Süden, in Südbrasilien, in Paraná. Und ja, also ich spreche fließend beide Sprachen. Das hat Vorteile und auch Nachteile. Aber ich lebe eigentlich in beiden Ländern, kann ich sagen.
Na, beide Sprachen sprechen hat aus meiner Sicht viele Vorteile, außer dass du jetzt sagst, ich verstehe mal alles, was ich gar nicht verstehen möchte. Aber das müssen wir gar nicht vertiefen. Sag mal, Brasilien, wenn wir das auf einen Punkt bringen, auf wenige Sätze, was ist Brasilien für dich?
Naja, erstmal ist sowieso emotional meine Geschichte, meine Herkunft. Und aber sonst, es ist einfach toll, diese beiden Länder sind so unterschiedlich, ne? Deutschland und Brasilien, diese Emotionalität, diese Wärme. Es ist schon auch viel Klischee dahinter, aber es stimmt einfach, dass in Brasilien die Musik sehr wichtig ist, das Tanzen, die Freizeit. Und das ist in Deutschland ja nicht so angesagt, ne? Freizeit vorm Fernseher abends oder beim Bier. Also das ist nicht meins und das passt einfach. Und deswegen verbringe ich eben 2-3 Monate im Jahr, manchmal auch länger, immer in Rio. Und ich gehe da irgendwie auf wie so eine Blüte.
Ja, und deswegen ist es schön, mit dir jetzt darüber zu sprechen. Das ist doch klar. Wir lernen ja gleich Manaus kennen, die Stadt der Kautschukbarone von früher jedenfalls, mitten im Regenwald. Was macht Manaus aus? Genau diese Lage, mitten im Regenwald?
Eigentlich ist Manaus mitten in Flüssen, weil der Regenwald ist eigentlich ein Flusswald. Das wird nie so gesagt, aber da sind ja über 1000 Flüsse. Dann gibt es diesen Amazonas, der größte Fluss der Welt. Der Rio Negro gehört auch zu einem der 10 größten Flüsse der Welt. Und noch weitere sind da im Amazonasgebiet, die zu den 10 größten gehören. Also es ist ein wahnsinnig wasserreich. Ich finde Manaus und Wasser, das passt besser. Der Wald ist weiter weg. Also ich müsste dann über einen Fluss fahren oder in einen der Parks der Stadt. Das ist eben eine Stadt, eine große Stadt. Und da sehe ich dann schon auch mal Wald. Das stimmt schon. Und Vögel und sowieso auch in den Bäumen am Straßenrand zwitschert es dauernd. Das ist ja klar.
Da kommen wir gleich auch noch drauf zurück, auf das Zwitschern am Straßenrand. Gudrun, wer nach Brasilien reist und am Ende wahrscheinlich meistens in Rio landet, sollte unbedingt Manaus auch auf dem Reiseplan haben. Ist das deine Empfehlung?
Inzwischen ja, weil die Leute wissen ja ganz genau, dass der Klimawandel uns bedroht und der Regenwald, der Amazonas-Regenwald ist der größte geschlossene Urwald der Welt. Ich sage jetzt doch diesen alten Terminus Urwald, der ist nicht so ganz wissenschaftlich, aber ich finde es wichtig, das ist ein Wald, der da schon Millionen, wirklich viele Millionen Jahre steht, natürlich nicht jeder einzelne Baum, aber der Wald an sich in diesem System, mit diesem Klima und sowas zu sehen, ist einfach ein Geschenk. Also ich würde immer hinfahren. Ich weiß aber von vielen Freundinnen von mir aus dem Süden, die da noch nicht waren, aber davon auch träumen. Also ich finde ja, Manaus und das Regenwaldgebiet, einmal auf so einem Fluss fahren, das ist schon, gehört zu Brasilien.
Dann jetzt mit Gudrun Fischer zum Opernplatz von Manaus.
Der berühmteste Ort in der Regenwaldmetropole Manaus liegt nicht am Fluss. Er liegt mitten in der Altstadt. Es ist der Opernplatz, auf dem abends die Menschen spazieren gehen. Bäume spenden Schatten und das ist angenehm, denn in Manaus herrschen fast immer 30 Grad. Wenn der Regen kommt, laufen fluchtartig alle in Cafés und Bars und warten ab, bis der Guss vorbei ist. Ein Regenschirm wäre bei diesen Wassermassen aus dem Himmel unnütz. Aber Regen ist in der Stadt willkommen, denn er kühlt die Luft. Auf dem Opernplatz thront das schönste Gebäude Manaus, die Oper. Es ist ein fantastischer Bau mit goldener Kuppel. Die Führungen sind immer ausgebucht. Eine Reiseleiterin mit Mikrofon erklärt die Entstehung der Oper.
Wir nennen die Oper Theater des Amazonas. Sie ist 128 Jahre alt und wurde am 31. Dezember 1896 eingeweiht. Zu dieser Zeit war Manaus sehr reich. Das lag am Kautschukboom. Hier lebten sehr viele Menschen aus anderen Ländern, viele aus Europa. Und sie investierten in die Stadt. Die Leute waren mit dem Kautschuk reich geworden. Sie wurden Kautschukbarone genannt. Eines Tages hatten sie die Idee, hier ein Opernhaus zu bauen, mitten in das Regenwaldgebiet. Das Holz, das benutzt wurde, kam von fern. Es war Eiche, Ahorn, Walnuss und Mahagoni. Das wächst hier nicht. Fast alles in und an dieser Oper wurde importiert. Bald hatten wir sogar ein philharmonisches Orchester, das heute im ganzen Bundesstaat Amazonas Konzerte gibt.
Der Kautschukboom währte nur bis zu dem Zeitpunkt, als künstliches Gummi gefertigt wurde. Dann war es mit dem Reichtum der Gummibarone vorbei. Aber die Oper, die blieb Manaus. Eine Gruppe von Touristinnen und Touristen steigt die edlen Treppen im Operngebäude hinauf und lässt sich den Ursprung des Marmors, der Spiegel, des Brokats und des Samts sowie der schönen Gemälde erklären.
Sie haben gedacht, die Klamotten werden durch das braune Wasser braun. Und deswegen wurden die Klamotten in Europa gewaschen. 3 Monate mit dem Schiff hin, 3 Monate zurück.
Nach der Führung durch das Opernhaus ist eine Pause angeraten. Die Schwüle draußen ist heftig. Wir gehen zu einem Imbisswagen, in dem Takaka verkauft wird. Das ist ein typisches Gericht aus dem Amazonasgebiet. Es wird in schüsselförmigen Kalebassen serviert und wird geschlürft. Der Koch hebt die Deckel der großen Töpfe und erklärt, woraus Takaka besteht.
Die Basis des Gerichts ist die Maniokwurzel. Das ist einmal hier im Topf das Tucupi, eine fermentierte Flüssigkeit aus Maniok. Dann kommt die durchsichtige Stärke der Maniokwurzel dazu. Sie schmeckt nach nichts, nimmt aber dem Tucupi die Säure. Dann kommt das Kraut Jambu in die Brühe. Das sind große grüne Blätter, die hier wachsen. Die Blätter lassen die Zungen ein wenig taub werden, aber nur ganz kurz. Dann gebe ich eingesalzene Flussgarnelen drauf, dazu ein Stäbchen, um alles umzurühren und herauszufischen. Das Gericht ist sehr bekömmlich. Es ist gut für die Verdauung und hat nur 80 Kalorien. Es ist ein Essen der Indigenen aus der Region.
Am Platz vor der Oper von Manaus steht auch ein Kiosk, der inzwischen ein Buchladen geworden ist. Er ist vollgestopft mit Büchern und Broschüren über Manaus, über das Amazonasgebiet und über indigene Kulturen. Der Laden ist über Manaus hinaus bekannt geworden, eine Fundgrube. Rodrigo Soares arbeitet hier stundenweise. Das meistgekaufte Buch, sagt er, ist der Roman Zwei Brüder von Milton Hatoum. Es handelt von zerstrittenen Zwillingsbrüdern in Manaus aus einer reichen Familie mit libanesischen Wurzeln.
Mein erstes Buch aus der Region war natürlich Zwei Brüder. Das war sogar Abiturthema. Das ist echte Literatur. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich muss es unbedingt nochmal lesen, denn es ist schon länger her. Und dann habe ich die Legende über die große Schlange gelesen.
Die Legende über die große Schlange erzählt, dass dieses gigantische Tier die riesigen Flussbetten geschaffen hat, als es sich durch den Regenwald schlängelte. Im Amazonasgebiet fließt nicht nur der längste und wasserreichste Fluss der Welt, der Amazonas, sondern noch tausende weitere mächtige Flussgewässer.
Gudrun, wer reist denn, ich sag mal, typischerweise nach Manaus? Wen hast du getroffen?
Also die Reisegruppe, die ich da hatte, als ich so einen Ausflug gemacht habe, ne, so ein bisschen klischee-mäßig der Ausflug, das finde ich schon schade. Aber ich habe auch mit der Reiseleitung da diskutiert. Also die machen dann so, außer auf dem Fluss zu fahren, das ist wunderschön natürlich, und Fische zu gucken und so zu tun, als würde ich fischen, das darf ich da auch und so. Naja, geht ja nicht alles so ganz ursprünglich. Aber sie besuchen dann auch ein indigenes Dorf und das finde ich ein bisschen grenzwertig, aber die Leute verdienen damit auch ihr Geld. Und die Leute, die dann kommen, die kommen aus Südbrasilien, sind weniger TouristInnen aus anderen Ländern, sondern wirklich Südbrasilien. Und du brauchst ja auch ein bisschen Geld dafür. Es ist ja nicht so billig, dahin zu fliegen nach Manaus. Sehr weit, 3-4 Stunden. Das ist wie wenn ich von hier nach auf die Azoren fliege oder so. Es ist sehr weit. Brasilien ist riesig. Und die dann kommen, sind eher so Mittelschicht und haben ein bisschen Bildung und sind sehr interessiert, aber ja, sind auch noch voller Klischees, so würde ich sagen. Das sind die Leute, die kommen.
Okay, das ist schon mal so eine Einordnung. War wichtig auch, dass du sagst, dass die meisten Reisenden, Touristinnen aus Brasilien kommen. Das ist ja wirklich interessant. Der Amazonas, das Amazonasbecken, der Regenwald, ein wirklich riesiges Biosphärenreservat und gleichzeitig stark gefährdet, hast du ja eben schon deutlich angesprochen. Wie stark spürt man denn diese Bedrohung, wenn man in und um Manaus unterwegs ist?
Ich würde sagen, in der Stadt, die eine Riesenstadt ist, ist nicht so viel zu spüren. Einmal der Rauch, wenn es gebrannt hat. Also es wird illegal Feuer gelegt von Menschen, die versuchen, da Soja anzubauen, mitten im Urwald, was natürlich ein Verbrechen ist und auch nicht erlaubt ist, illegal ist. Aber ich habe die Brände nicht erlebt, aber ich habe das niedrige Wasser erlebt. Das kommt vom Klimawandel. Also es ist schon zu merken, finde ich, wer so aufmerksam guckt, dass vieles nicht mehr so gut funktioniert. Also zum Beispiel auch diese Flussdelfine, die wir gemacht haben. Es gibt nicht mehr so viele Flussdelfine, das ist zu merken. Es gibt nicht mehr so viele Vögel. Also wer genau hinguckt, merkt was.
Da müssen wir jetzt einmal an diesem Punkt auf die brasilianische Politik zu sprechen kommen. Lula da Silva, Präsident Brasiliens, der hat ja einiges versprochen und wohl auch einiges getan, um den Regenwald zu schützen. Reicht das aus deiner Sicht und auch aus der Sicht der Menschen in Manaus?
Nee, würde ich nicht so sagen. Das reicht nicht. Das weiß er selber. Das hat er auch zugegeben, dass er vor allen Dingen mit diesen großen Bränden nicht gerechnet hat. Wer rechnet mit sowas? Aber ist ja auch in Europa bekannt, Feuer löschen, da braucht es viel Ausstattung. Die gibt es in Brasilien nicht so umfangreich, obwohl Feuer in Brasilien auch bekannt sind. Also da muss noch viel mehr gemacht werden. Aber was Lula geschafft hat, die illegale Rodung, also die Entwaldung, das Fällen, das illegale Fällen von Bäumen, das ist zurückgegangen. Da wurden auch riesige Gebiete entwaldet, wie es so schön heißt. Das hat geklappt, weil die Kontrollen besser laufen. Also er hat diese Umweltbehörde ein bisschen besser ausgestattet mit Geld. Die machen mehr Fahrten, Kontrollfahrten. Das ist schon wichtig. Und es wird über Satellit beobachtet, wo was passiert im Regenwald. Und dann wird eingegriffen. Also dann fahren die da auch hin, mitten in den Wald und gucken, wer versucht da wieder illegal abzuholzen.
Und wir betreten jetzt mit Gudrun Fischer den Regenwald um Manaus.
Mitten in einer 2-Millionen-Metropole und trotzdem Vogelgesang. In Manaus erklingt morgens das Kreischen des Tukans aus den Bäumen. Dieser Vogel mit seinem riesigen bunten Schnabel und dem knallfarbenen Gefieder ist nicht harmlos. Er raubt gerne die Nester anderer Vögel aus. Sein Gesang ist schrill, manchmal geht ihm ein Schnarren voraus. Jeden Tag mehrere Stunden Starkregen, Donner, Blitze, das ist normal in Manaus. Zumindest war es das. Eigentlich gehört das zentrale Amazonasgebiet, in dem Manaus liegt, zum intaktesten Teil des Amazonas. Hier regnet es doppelt so viel wie in Deutschland, hier ist noch wenig abgeholzt, hier ist es so feucht, dass sämtliche Kleidung im Nu schimmelt. Doch inzwischen wirkt sich die Klimaveränderung auch in Manaus aus. In den letzten beiden Jahren blieb der Regen aus, sagt Jochen Schöngard. Er ist Botaniker und lehrt seit über 30 Jahren am Amazonas-Forschungsinstitut in Manaus. Der Pegel des Rio Negro sank im Oktober letzten Jahres auf unter 13 Meter. Normal wären 18 Meter. Ergebnis der Trockenheit der letzten 3 Jahre waren verheerende Brände, so Jochen Schöngart.
Wir hatten die 3 größten Niedrigwasserstände. Und das ist natürlich besorgniserregend. Das ist eindeutig eine Manifestierung des globalen Klimawandels, den wir in dieser Zeitreihe beobachten. Weil wir reden hier über das größte Wassereinzugsgebiet der Erde, wo wir ungefähr 18% des gesamten Süßwasserabflusses in die Ozeane haben. Aufgrund der großflächigen Waldbrände um die Region herum. Von Manaus waren wir hier Wochen oder sogar Monate lang Rauchschwaden ausgesetzt, mit enorm hohen Temperaturen. Das waren wirklich apokalyptische Zustände, die wir hatten hier in Manaus.
Insgesamt brannte im Jahr 2024 im Amazonasgebiet eine Fläche in der Größe von Italien ab. Dabei ist ein Drittel des Amazonasgebiets von Wasser bedeckt. Der Rio Negro, der bei Manaus in den Amazonasfluss mündet, ist sogar ganzjährig für Hochseeschiffe befahrbar. Und das in 1700 Kilometer Entfernung vom Atlantik.
Abends, um zu schlafen, macht man die Klimageräte an, die ziehen aber dann den Rauch von außen in die Zimmer rein. Also es waren sehr kritische Momente, die man zum Teil hier hat. Es waren auch extrem trockene Monate und Wochen während dieser extremen Hitzewelle. Und es betroffen ist natürlich die Flussbevölkerung, weil die aufgrund dieser extremen Niedrigwasserstände zum Teil komplett isoliert sind, mussten oft verdorbenes Wasser oder verdorbene Nahrung zu sich nehmen.
Doch nun regnet es wieder und der Pegel des Rio Negro steigt. Das ist die beste Zeit für die Pilzexpertin Noemia Kazue Ishikawa. Regelmäßig fährt sie mit ihrer Arbeitsgruppe in den Regenwald, auch wenn manchmal der Jeep des Amazonas-Forschungsinstituts INPA im Schlamm stecken bleibt. Noemia Kazue Ishikawa erforscht biolumineszente Pilze. Das sind Pilze, die von selbst leuchten. Zu sehen ist das nur nachts. Einen dieser leuchtenden Pilze hat eine Doktorandin entdeckt. Zukünftig sollen für Neugierige nächtliche Pilzexkursionen zu den leuchtenden Pilzen angeboten werden. Es ist stockdunkel und die Arbeitsgruppe von Noemia betritt einen schmalen Pfad in den Regenwald. Alle tragen Gummistiefel gegen Schlangenbisse und lange Regencapes.
Sehen Sie, diese leuchtenden Blätter werden von biolumineszenten Pilzen bewohnt. Um sie nachts gut zu sehen, habe ich für die Expedition die Zeit um Neumond gewählt. Es gibt historische Berichte von Plinius, dass feuchtes Holz nachts manchmal leuchtet. Damals wussten sie noch nicht, dass es der Pilz ist, der leuchtet.
Plinius, der römische Naturkundegelehrte aus dem 1. Jahrhundert, hätte am Spaziergang mit Noemia Kazue Ishikawa seine Freude. Sie schleicht gebückt und mit abgedunkelter Taschenlampe durch den Wald. Ein unheimliches grünliches Leuchten geht von Blättern und verrottendem Holz am Boden aus. Die Forscherin sucht einen ganz bestimmten biolumineszenten Pilz. Er hat die klassische Pilzform mit dünnem Stiel und Hütchen. Ist allerdings sehr klein. Doch heute leuchtet nur das Geflecht der Pilze auf den Blättern am Boden. Es ist ein befreundeter Indigener der Gruppe Baniwa, dem die Forscherin diese Entdeckung zu verdanken hat. Er ging eines Nachts mit der Forscherin in den Wald.
Ich war begeistert, aber für die Menschen, die im Regenwald leben, ist das nichts Neues. Sie finden es lustig, wie sehr wir uns darüber freuen.
Es sind sogenannte Luziferasen, spezifische Enzyme, die die Pilze zum Leuchten bringen. Auch ein Glühwürmchen hat diese Enzyme. Doch warum leuchten Pilze? Noch ist das nicht geklärt. Das ist eins der Wunder im Amazonasgebiet. Viele Tier- und Pflanzenarten sind hier von der Wissenschaft noch nicht beschrieben. Doch viele Arten werden wegen des Klimawandels unerkannt aussterben. Immerhin nimmt die illegale Abholzung des Amazonas-Regenwaldes, eine weitere Gefahrenquelle, zurzeit ab. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat den Regenwaldschutz bei seinem Amtsantritt im Jahr 2023 zur Chefsache gemacht. Allerdings musste Lula zugeben, dass die Umweltbehörde in den letzten Jahren nicht ausreichend auf die großen Brände am Amazonas vorbereitet war.
Leuchtende Pilze, Gudrun, dein Interesse, das ist ja nicht zufällig, sondern eigentlich beruflich, kann man das so sagen?
Ja, genau. Ich bin Biologin und bin Umweltreporterin, ja, Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit naturwissenschaftlichen Themen und fahre regelmäßig in das Amazonasgebiet, also eigentlich einmal im Jahr. Bin da schon relativ gut spezialisiert auf Pflanzen und Tiere, wobei die Artenvielfalt so dermaßen groß ist, dass ich wenig Bäume und Büsche und Pflanzen kenne. In Deutschland wäre das ganz anders. Wenn ich hier in den Wald gehe, kenne ich viel. Das ist typisch, da bin ich auch mit Fachleuten gegangen und die sagen auch nur, ja, hier weiß ich ungefähr die Familie, aber noch lange nicht die Art und so. Das hat mich sehr erstaunt. Also ich liebe die Biologie und bin wirklich gerne unterwegs in der Natur.
Einmal, Gudrun, sollten wir die Situation der Indigenen am Amazonas erwähnen. Vorhin schon mal kurz angesprochen. Wie soll ich das sagen? Leiden diese mit dem Regenwald oder geht die Geschichte positiver aus?
Beides. Also sie leiden. Das ist ganz klar. Ihnen wird die Grundlage, Lebensgrundlage entzogen. Einmal durch diese illegalen Machenschaften, die dringen auf Territorien ein, die eigentlich ganz genau abgegrenzt sind und da darf niemand drauf. Und das, da dringen einfach Großgrundbesitzer, die aus der Umgebung auch kommen, ein und versuchen abzuholzen. Was auch passiert durch den Klimawandel, aber auch durch die Zerstörung des Waldes, ist, dass es weniger Jagdtiere gibt und Indigene haben kein Essen wie wir aus dem Supermarkt. Es gibt da keine Geschäfte. Also die leben wirklich, das ist merkwürdig für uns zu hören vielleicht, aber die leben von dem, was die Natur bietet. Und das ist viel Fisch und viel eben Jagd, kleine Tiere. Und dann bauen viele Indigene auch an. Und das alles ist viel schwieriger. Und das Sammeln im Wald von den Paranüssen und so, auch das wird weniger. Also der Fisch ist vergiftet mit Quecksilber. Durch diese den Goldabbau gelangt Quecksilber in die Flüsse. Und viele Indigene sind wirklich vergiftet, da gibt es Untersuchungen zu. Das ist schon prekär. Aber ich finde, es ist die größte Widerstandsbewegung in Brasilien zurzeit seit vielen Jahren, die wirklich was auf die Beine stellt, die wirklich ihre Forderungen lauthals formuliert, die sich bekannt macht, die viel in der Presse ist, im Fernsehen. Also das ist ganz bekannt in Brasilien, auch wenn viele aus dem Süden nicht im Amazonasgebiet waren. Aber diese Bilder von Indigenen, die für ihr Leben kämpfen, die mit ihrem Federschmuck, mit ihren Bemalungen, mit ihren Kleidungen da wirklich auftreten und auch ein bisschen Portugiesisch sprechen, inzwischen auch studieren, gut gebildet sind, das ist sehr bekannt und das finde ich toll, das ist ermutigend.
Das wäre der positive Teil, klar. Wir sind auf Bootstour gleich, ein Muss für Touristen, aber vorhin schon mal erwähnt, hast du erwähnt, tut denn der Tourismus Manaus gut oder ist es zu viel? Was ist so dein Eindruck?
Tut Manaus gut. Auf jeden Fall, dieser Begriff Overtourismus, Übertourismus, der ist da nicht, also nicht präsent. Es ist einfach eine Stadt, die ganz anders lebt, wie wenig Tourismus hat, finde ich. Also das ist nicht so sichtbar mit dem Tourismus. Und das macht dann ja auch nichts. Also nö. Also das tut der Stadt gut und mehr, weiß ich nicht, kann es ja auch ein bisschen werden, aber weniger auch nicht. Also das ist kein Problem, der Tourismus, würde ich sagen, für Manaus.
Tut gut und bringt ein bisschen Geld schließlich auch, das kann man so einfach sagen.
Wahrscheinlich. Genau.
Mit dem Boot und mit Gudrun Fischer jetzt auf den Rio Negro.
Wer in Manaus ist, sollte unbedingt einen Bootsausflug in die Umgebung machen. Der Reiseleiter Francisco Alves steht an Deck und erklärt.
Das Wort Manaus bedeutet Mutter der Götter. Unser Rio Negro kommt aus Kolumbien und Venezuela. Er ist über 2000 Kilometer lang. Beim Hotel Tropical am Strand Ponta Negra ist der Fluss 100 Meter tief. Und an der Lagune, die wir Praia Grande nennen, ist der Fluss 23 Kilometer breit.
Unser Ausflugsboot hält an seiner ersten Station. Es ist die Mündung des Rio Negro in den Amazonas. 5 Kilometer lang fließen die beiden Gewässer nebeneinander her. Erst danach vermischen sie sich. Der Rio Negro ist dunkel wie schwarzer Tee. Sein Wasser ist von den Gerbstoffen vieler Wurzeln braun gefärbt. Der Amazonas aber ist hellbeige. Er wirkt schlammig. In der Tat ist er viel nährstoffreicher als der Rio Negro, denn er bringt Sedimente aus den Anden mit, wo er entsteht. Er ist ein wenig kälter als der Rio Negro. Die Touristin Elisete, die aus Südbrasilien kommt, ist beeindruckt.
Wo auf der Welt kann ich so eine faszinierende Begegnung zweier Flüsse beobachten, mit zwei so unterschiedlichen Wasserfärbungen, die so lange nebeneinander herfließen?
Die Begegnung der zwei Flussgewässer ist auch für viele Tiere interessant. Denn hier verdoppeln sich Nährstoffe und Fischreichtum. Und Fische sind Beutetiere der Flussdelfine. Im Amazonas leben zwei Flussdelfinarten. Ein kleiner Grauer, der vom Aussehen einem Meeresdelfin ähnelt und Tokushi heißt. Und ein 2 Meter langer rosaroter Flussdelfin. Er hat einen langen, gezähnten Schnabel. Obwohl er keinen klassischen Delfinsprung aus dem Wasser absolviert wie der graue Tokushi, tauchen sein dicker Kopf und Rücken geschmeidig aus dem Wasser. Er holt Luft und guckt sich mit seinen kleinen Augen um. Der rosarote Flussdelfin gilt als neugierig. Er begleitet Boote in der Hoffnung auf Fischreste.
Das ist so ein wunderbarer Ausflug. Wir tauchen wirklich tief in das Amazonasgebiet ein. Wir bekommen hier tatsächlich das geboten, was wir im Fernsehen gesehen haben. Diese Flussdelfine sind einfach toll. Ich wollte schon immer einen Flussdelfin anfassen, wenn auch nur ganz zart. Seine Haut zu spüren ist fantastisch. Und ich wollte auch schon immer mal mit einem Flussdelfin schwimmen.
Für die Touristinnen und Touristen werden an einem Steg rosarote Flussdelfine mit ihren Lieblingsfischen gefüttert. Wer sich traut, bekommt eine Schwimmweste um, kann ins Wasser gehen und den Delfinen von nahem zuschauen, wie sie dem Tierpfleger Fische aus der Hand schnappen. Dabei ist der lange, gezähnte Schnabel der rosa Flussdelfine gut zu erkennen. Natürlich sind diese Begegnungen zwischen Mensch und Delfin nicht natürlich, gibt die Verkäuferin des Ausflugs im Reisebüro zu. Aber viele Menschen in der Umgebung von Manaus, vor allem auch Indigene, verdienen ihren Unterhalt mit dem Tourismus. Auch der dritte Teil des Ausflugs, ein Besuch in einem indigenen Dorf, ist inszeniert. Etwa 20 Indigene treten in einem mit Palmblättern bedeckten Haus auf. Sie singen in ihrer eigenen Sprache, spielen auf traditionellen Instrumenten und tanzen einen traditionellen Tanz. Elisetti darf mittanzen. Am Schluss lässt sie sich sogar ein traditionelles Muster auf ihre Wange zeichnen.
Ich weiß nicht, was das Muster auf meinem Gesicht bedeutet. Ich finde es aber wunderschön. Und es ist doch Sinn des Ausflugs, in die lokale Kultur einzutauchen. Ich werde nachher im Hotel nachsehen, was die Symbole bedeuten. Es ist der kulturelle Ausdruck der Indigenen. Und es ist wichtig, dass er erhalten bleibt, oder? Dass wir ihn respektieren und bewundern. Das Tanzen war aber auch sehr schön. Sie tanzen ganz kleine rhythmische Schritte, ganz toll. Und plötzlich drehen sie sich und es geht vor und zurück. Ich konnte gut mithalten. Ach ja, auch ihr Essen ist toll. Der Fisch Tambaqui, der im Ganzen gebraten wird, schmeckt fantastisch.
Während eine rot-orangene Sonne im Rio Negro versinkt, kehren wir in den Hafen von Manaus zurück.
Gudrun, Manaus und das Amazonasbecken, wer einen intensiven Eindruck mitnehmen möchte, einen kleinen Eindruck hat es jetzt ja schon gegeben, aber wer da wirklich unterwegs ist, wie viel Zeit sollte man sich nehmen?
Ich würde sagen, mindestens 3 Tage, um eine Bootstour zu machen, wirklich auf die Flüsse zu gehen. Einen Tag für die Stadt, also am Hafen, die Märkte da, die Markthallen und natürlich dieses Operngebäude, dieser Platz am Operngebäude ist total nett, da rumzusitzen und einfach mal zu gucken, was es alles gibt, die Speisen zu probieren. Also ich finde mindestens 3 Tage. Wer wirklich, wirklich was sehen will vom Wald, muss sogar ein bisschen mehr einplanen und eine größere Fahrt machen. Und es gibt auch so Lodges, Die sind wirklich mitten im Wald. Da gibt es Schiffstouren hin, die sind relativ teuer, aber das ist natürlich traumhaft. Also wer sich das leisten kann und Zeit hat, kann ich nur wärmstens empfehlen, so eine Urwaldlodge.
Diese Empfehlung ist, glaube ich, angekommen. Mit Gudrun Fischer waren wir in Manaus und um Manaus im Regenwald auf Bootstour. Das war sehr eindrücklich, Gudrun. Ich danke dir.
Gerne.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Sabine Korbmann, Timo Lindemann und Udo Schmidt.
Podcast von NDR Info.